Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Stuart Copeland ist nicht nur Schlagzeuger bei The Police. Er hat auch an den Soundtracks für an die 70 Filme mitgewirkt. Jetzt erzählt Copeland im Podcast-Format die unglaubliche Geschichte seines Vaters. Das ist ein großer rhythmischer Erzählspaß.
Arabic Music also has a very similar architecture. So when it came to da, 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 three, four, da, da, three.
Es geht nicht nur über Musik in My Father the Spy von Stuart Copeland, nur eins unserer Kompressor-Themen in der kommenden Stunde. Schön, dass Sie zuhören. Erinnern Sie sich noch, als alle Welt die verrückten Wackeltänzchen aus dem Videospiel Fortnite nachgemacht hat? Fortnite gibt's nicht mehr. Zumindest in den App-Stores von Apple und Google nicht. Das Computerspiel, das ein echtes Medienphänomen und ein wirklich prägender Bestandteil von Popkultur der letzten Jahre ist, das ist jetzt in den beiden bekanntesten Plattformen für Smartphone und Apps gesperrt worden. Warum, das wird uns mein Kollege Markus Richter jetzt hoffentlich erklären können. Schönen guten Tag.
Hallo.
Fangen wir mal von vorne an. Markus, warum ist Fortnite überhaupt aus den App-Stores entfernt worden?
Wegen der Bezahlmöglichkeiten. Also Fortnite, das Spiel ist ja umsonst, aber man kann halt in dem Spiel Dinge kaufen, die einem Zugriff vor allen Dingen auf kosmetische Verschönerungen der eigenen Charaktere irgendwie zulassen. Und dieses Spiel wurde, wenn man es auf dem Smartphone spielt, das gibt es ja auf vielen anderen Plattformen auch, der wurde immer über die Betreiber, also Apple oder Google in dem Falle, abgewickelt. Mhm. Und da haben Apple und Google auch immer sich gut viele Prozente geben lassen. Und jetzt hat Epic etwas installiert in dem Spiel, das man nämlich direkt bezahlen kann. Das heißt, sie schalten quasi die Mittelsmänner aus. Apple und Google sind außen vor, bekommen keine Tantiemen mehr. Und dann haben sie gesagt, das hat uns nicht gefallen, das verstößt auch gegen unsere Bedingungen. Damit schmeißen wir euch aus dem App Store, weil wenn ihr Geldflüsse habt durch uns, dann wollen wir daran auch beteiligt werden.
Verstehe. Epic, diese Firma hinter Fortnite, die will sich offenbar mit der Situation nicht abfinden. Die gibt sich kämpferisch. Es gibt da jetzt zum Beispiel so einen Videospot, der Apple parodiert. Es gibt den Hashtag Free Fortnite, so als ginge das da jetzt um so eine Rebellion. Tut es das? Also ist Apple tatsächlich das Böse, gegen das jetzt endlich alle aufbegehren sollten?
Also wenn wir jetzt tatsächlich erstmal nur diesen einen Punkt ohne Kontext betrachten, also es gibt einen App Store und ich habe, und das ist bei Apple, also bei iOS genau der Fall, auch gar keine andere Möglichkeit, Apps auf das Smartphone zu bekommen, dann ist das schon sehr lange eine Diskussion, die tatsächlich gemacht wird. Es gibt diesen großen Anteil, 30% von allen Transaktionen. Und die Anbieter können das nur umgehen, indem sie auf anderen Webseiten zum Beispiel die Verträge schließen. Also Netflix ist zum Beispiel oder Audible, da kann man auf einer eigenen Webseite einen Vertrag schließen. Ich mache hier ein Abo und dann kann man das auf dem Smartphone auch gucken, aber die Zahlung geht halt nicht darüber. Und das ist bei Apple nicht nur das eine, dass sie also diese Zahlungsvorgänge, dass sie da so großflächig mit dran beteiligt werden, sondern sie haben auch eine Markt- und Monopolmacht und sind bei der Zulassung von Apps ganz intransparent. Also immer wieder gibt es von EntwicklerInnen Berichte, dass sie sagen, meine App ist jetzt gesperrt worden, ich weiß gar nicht warum, und sie nutzen ihre Macht wirklich auf. Das ist tatsächlich bei Android-Smartphones ähnlich, da gibt es aber einen wichtigen Unterschied, denn auf Android-Smartphones kann man auch andere App-Stores installieren. Natürlich ist Google trotzdem am meisten vertreten und immer noch relevant, und auch hier würde ich, also vielleicht nicht von einem ausschließlichen Monopol, aber einer Marktmacht sprechen, aber es ist halt ein bisschen anders. Mhm. Und deswegen ist der Kampf gegen Apple jetzt so beispielhaft, weil da gibt es eben nur diesen einen Plattform, mhm, diesen einen Store für die ganze Plattform.
Aber wie Apple sich benimmt, da hat das doch auch so ein bisschen was wie, ja, Fortnite David gegen App Store Goliath, also David gegen Goliath. Aber Epic ist ja selbst enorm erfolgreich, ist auch eine millionenschwere Firma. Da ist doch dann auch so ein bisschen die Frage, geht es hier um so einen echten Freiheitskampf oder ist das im Grunde dann doch eher Marktgerangel unter kapitalistischen Firmen?
Also was es auf jeden Fall ist, davon kann man ganz klar ausgehen, es ist eine konzertierte Aktion. Also weil zwischen die App-Stores entfernen das Spiel und dieses Werbepropaganda-Video erscheint und die begleitende Klage gegen Apple geht auch auf den Weg, ist einfach sozusagen ganz klar gewesen. Da wussten alle Beteiligten genau, was passieren wird. Und das hat schon auch so ein bisschen den Geschmack dann, dass die Fans, ja, also dieses Hashtag Free Fortnite, was da jetzt propagiert wird, dass sie schon instrumentalisiert werden, was ein bisschen den Geschmack hat, weil die ja vor allen Dingen auch junge Menschen ganz viel Fortnite spielen. Und natürlich muss man davon ausgehen, dass es Epic vor vor allem aber um die eigenen monetären Interessen geht. Und auch das wieder zweifach. Ne? Weil die eine Sache ist natürlich, sie möchten gerne davon profitieren, dass sie keine Anteile mehr zahlen möchten. Aber andererseits, wenn die jetzt damit durchkommen, in dieser Gerichtsentscheidung auch, wäre das das erste alternative App-Store-Angebot für iPhones, für iOS-Geräte. Und das wäre gerade im Spielebereich eine unfassbare Goldgrube, weil Apple durch ihre Geschäftsmodelle Gaming auf iPhones, überspitzt gesagt, weitgehend kaputt gemacht hat. Also da hätte ein Mitanbieter, ein Konkurrent wirklich sehr, 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 sehr gute Chancen. Man muss trotzdem, also trotzdem das alles, also wirklich ein Konkurrenzgerangel von Giganten ist, sagen, das Problem der Monopolaufteilung ist trotzdem real. Also wenn das geknackt wird, wäre das auch nicht ganz schlecht.
Apple und Google haben Fortnite aus ihren App-Stores rausgeschmissen. Markus Richter hat uns die Hintergründe erklärt. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Seit der Corona-Krise liegt die Clubkultur weltweit am Boden. In geschlossenen Räumen wird es vorerst definitiv keine Partys geben, wenigstens in der realen Welt. Im virtuellen Raum dagegen, da schießen die Partys nur so ins Kraut. Auch die Macherinnen des Berliner CDM-Festivals für abenteuerliche Musik, die laden jetzt ins Netz ein. Genauer gesagt auf das Spieleportal Minecraft und noch genauer in den dortigen Club Matrioschka. Was diesen Ort ausmacht und wie dort gefeiert wird, das kann uns James Grabsch vom CTM-Festival genauer sagen. Herzlich willkommen im Kompressor.
Hallo.
Ja, nochmal für die Nichtzocker: Minecraft, das ist ein Spiel, in dem man ganze 3D-Welten aus kleinen 3D-Blöcken zimmern kann. Man kann da auch die Welt anderer Mitspieler erkunden, man kann da mit Monstern kämpfen, Feuer legen, Ressourcen sammeln oder wie jetzt in diesem Fall Partys feiern. Sie machen das gemeinsam im und mit dem Club Matrioschka. Wer oder was ist das?
Club Matrioschka ist ein Online-Event, der aus den Philippinen kommt, beziehungsweise eigentlich ein Kollektiv ist, was in verschiedenen Orten auf dieser Welt sitzt. Die haben sich online gefunden sozusagen und ein großer Hub aber sind die Philippinen. Mhm. Das ist eine Eventreihe, die es schon vor Corona gegeben hat. Die existiert jetzt etwa seit einem Jahr und da gibt es verschiedene Formen von Events, Festivals, Clubnächte.
Sie sagen es, also diesen Club gab es schon bereits vor Corona und der hat sich unter anderem auch deshalb formiert, weil die Macher, die Macherinnen in der realen Clubwelt mitunter Freiheit und Akzeptanz vermisst haben, so heißt es. Was genau bietet denn diese Clubwelt, was die andere nicht bietet?
Naja, also digitale Räume sind natürlich auf eine Form viel inklusiver als analoge. Es gibt die Möglichkeit, von überall sozusagen zuzuschauen. Man muss nicht lokal anwesend sein. Und auch physische Disabilities oder ähnliche Dinge spielen überhaupt gar keine Rolle. Mhm. Es gibt keine Bouncer in dem Sinne, die sozusagen irgendeine Art von Lookism benutzen, um zu entscheiden, ob man den Raum betreten darf oder nicht.
Was heißt, es gibt keine Bouncer, die Lookism, also vielleicht können Sie das übersetzen?
Naja, also in der realen Welt sozusagen entscheidet der türstehende Mensch ja nach deiner äußerlichen Erscheinung sozusagen und ich denke, es gibt viele, viele Menschen, die dadurch ausgeschlossen werden.
Mhm. Und warum gerade Minecraft als Umgebung? Also es gibt ja inzwischen jede Menge anderer digitaler, virtueller Formate, also die vielleicht auch sehr viel mehr menscheln. Zoom wäre so ein Format, was mir ad hoc einfällt. Fortnite, darüber haben wir gerade gesprochen, das bietet inzwischen auch statt Battle Royale den Party Royale Modus. Warum ausgerechnet Minecraft?
Das ist eine Frage, die tatsächlich wahrscheinlich die ClubbetreiberInnen besser beantworten könnten. Ich denke, das sind Leute, die schon viel Zeit in diesem Spiel verbracht haben. Und was das Spiel bietet, ist halt die Möglichkeit, die Räume sozusagen völlig frei zu gestalten.
Mhm. Vielleicht können wir uns das ein bisschen mal visuell versuchen vorzustellen. Also das ist eine Umgebung, die wenigstens in vielen Fällen basiert auf einer Welt, die ein 2012 verstorbener Architekt im Grunde begründet hat. Wer war das? Was zeichnet diese Welt aus?
Der Architekt ist Labius Woods, ein Architekt, der eigentlich hauptsächlich gezeichnet hat, also eigentlich gar nicht wirklich reale Gebäude entworfen hat, dem es darum ging, Fluidität und Transformation festzuhalten in Architektur, weil er die Hierarchie traditioneller Architekturmodelle sozusagen hinter sich lassen wollte.
Ja, man kann vielleicht sagen, es ist so eine futuristische Welt, fast so eine Art Science-Fiction-Welt. Mir fiel sofort die Analogie Blade Runner ein, wobei diese Welt einfach sehr viel heller, fröhlicher ist. Ich muss zugeben, ich habe mich da bei Twitch mal auf einigen der bereits gelaufenen Partys reingeklickt und auf eine Art hat mich das fast ein bisschen deprimiert, weil ich fand, man fliegt also durch diese virtuellen, oft eben sehr lichten, freien, verrückten Quaderwelten und spürt im Grunde den Unterschied zur realen Welt nur noch mal umso schmerzhafter, umso deutlicher. Also dieses Gefühl von so einer Form von Freiheit, von Feiern werden wir bis aufs Weitere nicht haben. Und das Ganze wird dann ja musikalisch doch auch mit einer, wie ich finde, ziemlich düsteren Musik unterlegt. Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt. Also das hat natürlich enormen Wumms und ist absolut clubtauglich, aber ich bleibe dabei, auch auf eine Art eben sehr düster und deprimierend, oder?
Naja, also das CTM-Festival steht ja für, wie Sie vorhin schon gesagt haben, abenteuerliche Musik und eine unserer Motti war schon mal Uneasy Listening for Uneasy Times.
Ja.
Und ich denke, Musik ist eine Kunstform, die natürlich wie alle anderen Kunstformen auch immer darauf reagiert, was passiert in der Welt.
Ja.
Und es sind uneasy times, deswegen uneasy listening.
Wir hören nochmal einen zweiten Musikausschnitt, der vielleicht auch nochmal einen anderen Aspekt bebildert. Abenteuerliche Musik. Das meint, dass man hier eben doch auch sinnliche Abenteuer machen kann. Diese Form von Partys, inwieweit sind die überhaupt sinnlich zu nennen? Also sitzt man da vor einem Rechner, wird in virtuelle Welten visuell entführt oder inwieweit wird man selbst eigentlich Teilnehmer dieser Partys, Teilnehmerin?
Ich finde, das ist bei Minecraft tatsächlich erstaunlich. Dieses Event ist eins, was mir in der Form besonders gut gefällt, weil es tatsächlich so ist, dass es immersiver ist als andere Online-Events, wo es zum Beispiel einfach nur einen DJ zu sehen gibt oder eine DJ, die Musik spielt in einem leeren Raum. Während es hier quasi eine Welt gibt, in die man eintauchen kann, in denen es wie viele, viele verschiedene Möglichkeiten gibt, sich zu bewegen und mit anderen TeilnehmerInnen zu interagieren.
Wie macht man das konkret?
Es gibt zwei Formen, in denen man teilnehmen könnte. Entweder im Spiel selbst, dann braucht man quasi die Serveradresse.
Man hat dann so einen Avatar im Grunde.
Genau, dann hat man so einen Avatar und kann sich durch die Welten bewegen und je nachdem, wie sehr man möchte, sich mit anderen interagieren.
Kann man eigentlich auch tanzen?
Also der Avatar tanzen, der kann springen.
Okay, immerhin.
Und er kann fliegen. Und Es gibt, wie ich vorhin gesehen habe, ich hatte heute Morgen um 11 einen Walkthrough durch die Welt morgen. Und es gibt, der DJ kann bestimmte Dinge auf die Menschen, die vor ihm stehen, werfen. Und dann gibt es so psychedelische Effekte.
Mhm.
Also der Raum fängt an, sich zu bewegen und so weiter. Also man kann auch irgendwie betrunken sein oder andere Zustände annehmen. Und natürlich, also nochmal zurück darauf, dass das ein Event ist, der hauptsächlich auf den Philippinen basiert. Die haben ja immer noch totalen Lockdown.
Mhm.
Und einige der MacherInnen haben seit März ihre Wohnungen nicht verlassen. Und ich denke, zu diesem Szenario sozusagen ist dann eine Art von Eskapismus in so eine Online-Realität, in der halt viele Dinge möglich sind, die in der realen Welt nicht möglich sind, doch was irgendwie uplifting ist.
Ja, James Grabsch vom Berliner CTM-Festival über das gemeinsame virtuelle Feiern im und mit dem Club Matryoshka auf Minecraft. Wie findet man eigentlich zu dieser Party? Ist es schwierig? Kommt man an einem Türsteher vorbei? Geht man einfach auf die CTM-Seite? Wie findet man die Seite am besten?
Ja, am besten entweder die CTM-Facebook-Seite oder die Club Matryoshka-Facebook-Seite oder Club Matryoshka-Instagram. Ansonsten der direkteste Link ist Twitch.tv/ClubMatryoshka. Da hat man auch die Möglichkeit, einfach nur zu schauen und muss sich nicht interaktiv beteiligen.
Vielen Dank, James Grabsch. Danke für Ihren Besuch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von mit Judith Welminski.
Der Erfinder des Pixels, der US-Computerforscher Russell Kirsch, ist tot. Nach amerikanischen Medien starb er bereits am Dienstag im Alter von 91 Jahren in Portland. 1957 hatte Kirsch die ersten digitalen Scans gemacht. Das 5x5 Zentimeter kleine Schwarz-Weiß-Bild seines Sohnes Walden gilt als erstes digitales Bild der Kulturgeschichte. Erst spät wurde Kirsch als Erfinder des digitalen Punktes, der alle Ansichten auf Bildschirmen formt, anerkannt. Ausländische Studierende werden weiterhin nicht nach Deutschland einreisen können, wenn ihre Uni-Veranstaltungen nur virtuell stattfinden. Das geht aus Angaben des Bundesbildungsministeriums hervor, die unserem Hauptstadtstudio vorliegen. Betroffen sind vor allem Studierende in Ländern außerhalb der EU und des Schengen-Raums. Es soll um Visa gehen, die neu beantragt werden. Der Sprecher des Innenministeriums, Björn Grünwälder.
Es ist so, wenn jemand einen Aufenthaltstitel hat zum Betreiben eines Studiums, dann gilt der auch, wenn man kurzzeitig wieder in sein Heimatland gereist ist.
Wegen der Corona-Pandemie haben viele Hochschulen im Sommersemester auf virtuelle Formate umgestellt und setzen das im Wintersemester fort. Den Zuschlag für den Bau des Exilmuseums Berlin auf dem Areal des früheren Anhalter Bahnhofs hat ein dänisches Architekturbüro erhalten. Die 10-köpfige Jury verständigte sich auf den Entwurf von Dörte Mandrup aus Kopenhagen. Das sagte Gründungsdirektor der Stiftung Exilmuseum Christoph Stölzel. Der für 27 Millionen Euro geplante privat finanzierte Neubau wird die Portalruine des Anhalter Bahnhofs mit einbeziehen. Das Exilmuseum soll an die rund 500.000 Menschen erinnern, die in Deutschland unter dem Druck der Nazis verlassen mussten. Schirmherrin ist unter anderem Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller. Das Auktionshaus Christie's hat Basketballschuhe von Superstar Michael Jordan für eine Rekordsumme versteigert. Die Air Jordan One Highs, die Jordan 1985 bei einem Spiel in Italien getragen hat, seien für 615.000 Dollar, ca. 520.000 Euro, unter den Hammer gekommen. Bei dem Match hatte Jordan bei einem Wurf den Korb samt Aufhängung zerstört. Eine Glasscherbe davon steckt noch immer in der Sohle des Schuhs. Seit der Dokumentation The Last Dance über Jordan sind die Devolutionalien des NBA-Champions im Wert gestiegen.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Die Edelschnulze Wind of Change von den Scorpions, die dürfte wahrscheinlich so gut wie jeder kennen. Das Gerücht, die CIA habe die Scorpions im Kalten Krieg instrumentalisiert, das kursiert in erster Linie unter Verschwörungstheoretikern. Vor einiger Zeit haben wir hier im Kompressor einen Podcast vorgestellt, der genau diese irre Geschichte aufdröselt. Jetzt ist bei Audible eine ähnlich verrückte Geschichte im Podcast-Format erschienen. Wieder geht es um die Verquickung von Pop und der CIA. Diesmal allerdings handelt es sich offenbar um keine Verschwörungstheorie. My Dad the Spy heißt der Podcast, in dem Stuart Copeland, der Schlagzeuger der Band The Police, von seinem Vater erzählt, der ein Geheimagent war. Fabian Dietrich hat den Podcast gehört. Hallo Fabian.
Hallo.
Was macht diese Geschichte so besonders?
Also die Copelands, die hatten so eine Art Diplomatenleben, so ein ganz kosmopolitisches Leben. Die wuchsen als Amerikaner in den 50er Jahren in Damaskus, in Beirut und in Kairo auf. Und der Vater war erfolgreicher Geschäftsmann. Das dachten die Kinder zumindest, denn in Wahrheit war er ein CIA-Agent, der den Nahen Osten so nach Vorstellung der USA verändern sollte. Also so Diktatoren an die Macht bringen, Ölquellen sichern, man kennt das ja. Und der Vater schrieb eben auch Bücher oder einen Bestseller zumindest. Als dieses Buch erschien, haben die Kinder erst gemerkt, wer eigentlich ihr Vater war und was der in Wirklichkeit gemacht hat, was da eigentlich los war.
Waren die da nicht total sauer auf ihren Vater?
Das könnte man eigentlich meinen und es gibt ganz viele Fälle, da kommen auch ein paar in dem Podcast zu Wort, von Kindern, die dann wirklich irgendwie traumatisiert waren und irgendwie so das als großen Vertrauensbruch empfanden. Im Fall von Stuart Copeland aber nicht. Also bei den Geschwistern, die waren schon ein bisschen entsetzt, weil irgendwie die CIA damals das Uncoolste war, was sie sich vorstellen konnten. Mhm. Also das war zur Zeit des Vietnamkriegs. Ja. Ne? Und Stewarts erste Reaktion war aber eher so total naiv. Der meinte so, mein Vater ein Spion? Boah, cool.
So ungefähr. Und das erzählt er in diesem Podcast. Wie ist der ungefähr aufgebaut?
Dieser Mensch ist ein sehr, sehr, sehr guter Erzähler. Also dem macht es total Spaß, der Welt endlich von seinem Vater berichten zu können. Ich glaube, das hat ja sehr lange mit sich rumgetragen, diese Geschichte. Und der schafft es also, sozusagen ganz unterschiedliche Ebenen miteinander zu verbinden. Also Popmusik, The Police, seine eigene Familie und Nahostpolitik. Und es ist vor allem, finde ich, toll, wie der über Schlagzeugspielen spricht und da so Parallelen zur Psyche zieht. Also er hat so einen eigenen Beat, den er seinem Vater zuschreibt, so dass der Swing-Rhythmus, in dem auch sein Leben verlaufen ist. An einer anderen Stelle erzählt er zum Beispiel, wie auch seine Jugend im Nahen Osten entscheidend für sein Schlagzeugspiel war.
Now Reggae, instead of u-do-bada, u-do-bada, is u-ba-di-da-um, ba-da-da-da-da-um-da-da. And the beat is on the third beat of the bar. Now Arabic music also has a very similar architecture. So when it came to da, 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 three, four, da, 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 three, I could pick that up really easy.
Da hört man ja förmlich, was der für ein virtuoses Geschick hat, mit Rhythmus umzugehen.
Genau, man merkt auch gleich so, dass das ein sehr ironischer Typ ist, auch ein selbstironischer Typ, wie der halt zugibt, dass sie sich an diesen Reggae-Rhythmus auch geklaut haben von anderen und den sozusagen zum prägenden Sound von The Police gemacht haben. Also ein sehr charmanter Typ, finde ich.
Wir erfahren also auch was über die Band The Police, aber eben wahrscheinlich geht es in Hauptsache um diesen Vater, oder?
Genau, also ich würde fast sagen leider, weil die Stellen mit The Police finde ich eigentlich am stärksten. Und dieser Vater, Miles Copeland, der war nicht nur CIA-Agent, sondern ein ziemlicher Schnacker, Lebemann, irgendwie eine illustre Person. Also so einer, der immer Riesenpartys veranstaltet hat und dessen Lebensmotto war, Fakten dürfen niemals eine gute Story ruinieren. Ja? Und man wusste bei dem nie so richtig, was wahr ist oder erdichtet. Und der war dann auch irgendwie der größte Fan seines erfolgreichen Musikersohns. Und es ging so weit, dass er Biografien der einzelnen Bandmitglieder geschrieben hat, die eigentlich auch so erstunken und erlogen waren. Also zum Beispiel hat er behauptet, sein Sohn sei im Schatten der Pyramiden gezeugt worden und dann von koptischen Nonnen aufgezogen worden. Und das klingt super, ist aber ausgedacht. Ne? Und ebenso hat er sich mal ausgedacht, dass die CIA The Police auch gefördert hätten, was dann auch Ärger mit Sting gab, weil die Band dann im Moment in der Zeit auch noch für Amnesty International auftrat auf Konzerten. Also es passte gar nicht zum Image dieses CIA-Ding.
Ja, aber Fabian, ja. Tatsächlich, du sagst es, das klingt alles super, extrem skurril, extrem unterhaltsam, aber die Rolle der CIA im Nahen Osten war damals im Grunde ja alles andere als super. Ne? Also kommt das auch zur Sprache?
Ja, auf jeden Fall. Also Stuart Copeland interviewt ganz viele Fachleute, Historiker, Geheimdienstkenner sozusagen. Und die erzählen dann von den ganzen problematischen Dingen, die CIA da eigentlich gemacht hat. Also was die im Iran, in Syrien und in vielen weiteren Staaten angerichtet haben, das sieht man ja auch noch heute. Da wird es auch dann interessant, weil dieser Stuart Copeland, der nimmt es zur Kenntnis, aber das Bild seines Vaters, seines großen Helden, das trügt es nicht. Also der kämpft da immer so gegen an als Erzähler und versucht es zu rechtfertigen und zu sagen, ja, das Chaos, was wir da heute sehen in den Ländern, das wäre doch wahrscheinlich genauso groß, wenn er es nicht gemacht hätte. Und der steht zwar der amerikanischen Außenpolitik kritisch gegenüber, aber immer da, wo es so persönlich wird, da ist er doch so der Verteidiger seines Vaters. Ich würde sagen, insgesamt ein paar weniger Folgen als 9 hätten es auch getan, aber es ist ein total tolles und intimes Format und man merkt, dass es dem Menschen Herzensanliegen war, das zu erzählen. Der braucht kein Marketing mehr in seinem Leben, der hat alles erreicht und jetzt darf er endlich die Geschichte seines Vaters erzählen und das ist gut.
Fabian Dietrich über die 9-teilige Podcast-Serie My Dad the Spy zu hören bei Audible. Herzlichen Dank.
Gerne.
Die SPD kommt aus dem 15%-Tief so recht nicht heraus und ob Kanzlerkandidat Olaf Scholz das maßgeblich ändern wird, da gibt es berechtigte Zweifel. Ein virtuelles Theaterstück schickt jetzt in Hamburg beim Kampnagel-Sommerfestival die gute alte Tante SPD in die Tiefkühltruhe. Sie wird dort eingefroren, bis sie wieder gebraucht wird. Die Sache ist ein bisschen kompliziert. Eine gewisse Gertrud Nesterwall habe in den 70er Jahren einen Test entwickelt, um besonders für die Sozialdemokratie geeignete Menschen ausfindig zu machen. diese, so erzählt es das Wiener Performance-Kollektiv Nesterwahl in seinem neuen Stück Der Willy-Brandt-Test, sollten an einem geheimen Ort eine sozialdemokratische Idealgesellschaft bilden, um zum richtigen Zeitpunkt die politische Lehre von Gleichheit und Gerechtigkeit zurück in die Welt zu bringen. Leider ist die visionäre Frau Nesterwahl irgendwann spurlos verschwunden. Und deshalb gilt es jetzt, ihren Plan zu vollenden. Komplett für die Plattform Zoom hat Nesterwahl dieses Theaterexperiment konzipiert. Gestern hatte es Premiere auf Kampnagel. Unser Autor Dirk Schneider war dabei.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Teilnahme am Willy-Brandt-Test. Nach 10 Vorrunden sind nun 4 Teams in die finale Runde gekommen. Die von Ihnen ausgewählten Personen werden als Team Alpha Teil von Goodbye Kreisky werden.
Nach einer umfangreichen Führung durch die Voreinstellung der Konferenzsoftware Zoom ist es endlich soweit. Ich sehe mich auf einem Bildschirm mit 9 anderen TeilnehmerInnen. Daneben läuft ein altmodisch anmutender Schwarz-Weiß-Film, der eher an den Trailer einer Fernsehspielshow erinnert, als an ein politisches Experiment.
Am Ende wird das Team, das die meisten Münzen bekommen hat, an dem Projekt Goodbye Kreisky teilnehmen.
Der Willy-Brandt-Test, das Projekt Goodbye Kreisky. Es sind österreichische und deutsche MitspielerInnen, ihr Alter zwischen Mitte 20 und 70. Die Namen der großen Männer der Sozialdemokratie dürften bei ihnen je nach Alter unterschiedliche Assoziationen wecken. Klar ist aber, die politischen Ideen von SPD und SPÖ werden hier als eine Sache der Vergangenheit verhandelt. Vielleicht stammt daher auch der seltsame Gedanke, man solle sie an einem geheimen Ort namens Goodbye Kreisky für die Zukunft erhalten. Welche der insgesamt 8 PerformerInnen dazu ausgewählt werden, das sollen die Theatergäste als TesterInnen bestimmen.
Team Gold, wie lautet die Definition von Goodbye Kreisky?
Die Anlage Goodbye Kreisky ist die Vision von Gertrud Nesterwahl.
An diesem sicheren Ort werden die Werte der Sozialdemokratie vor allen äußeren Gefahren geschützt und für die Zukunft bewahrt.
Ausgezeichnet, vielen Dank. Das Testverfahren startet in Kürze.
Testerinnen 03. Bitte wählen Sie nun aus den 4 verbleibenden Teams eine Kandidaten oder einen Kandidatin.
Ich entscheide mich für einen Kandidaten des goldenen Teams. Im Stück heißt er Heiko, stellt sich als gelernter Krankenpfleger vor und ist mit einer älteren Frau namens Brigitte zusammen, die das gemeinsame Geld verdient. Ich werde mit ihm in einem Chatraum zusammengeschaltet und aufgefordert, ihm vorformulierte Fragen zu stellen. Der Reiz der Zoom-Konstellation wird sehr schnell spürbar. Ich kann in direkte Interaktion mit dem Schauspieler treten und die Hemmschwelle ist, wie aus dem Internet gewohnt, niedrig. Ich fühle mich nicht verpflichtet, streng nach den Regeln zu spielen und frage Kandidaten Heiko, was er denn unter Sozialdemokratie versteht.
Es geht hier vor allem eben halt um die Werte Freiheit, Gleichheit, es geht um Gerechtigkeit und es geht darum, eine demokratische Gesellschaft aufzubauen, in der keine Hierarchie gibt.
Inhaltlich wird das schnell ein wenig fad. Die aktuelle Krise der sozialdemokratischen Parteien bleibt weit weg und Heikos Antworten wirken höflich bemüht. Dann werde ich mit einem Kandidaten namens Moritz zusammengeschaltet. Er ist wesentlich aggressiver und auch souveräner in seinem Spiel. Trotzdem geht die Auseinandersetzung mit der Sozialdemokratie nicht über Klischees hinaus, wie die Erzählung von einer glücklichen Kindheit in der Wiener Sozialbausiedlung.
Ja, diese Stadt hatte eine Vision, weißt du? Also, und da führe ich gerne den Gemeindebau an, weißt du? In jedem Bezirk gibt es Gemeindebauten, ja? Großartig, ja? Darum gibt es auch keinen Klassenkampf in Wien, das ist super. Weil wenn du gute
Auf eine Reflexion, was die Sozialdemokratie heute bedeutet, warte ich hier vergeblich, das ist inzwischen klar. Dafür habe ich Spaß im Chat mit anderen TeilnehmerInnen, wenn wir uns über die KandidatInnen austauschen und ins Lästern kommen.
Diese Kandidatenauswahl, da stellt sich die Frage, wie waren die anderen, die rausgeflogen sind?
Ich finde die Idee nach wie vor noch geil. So, da ist jetzt Scheiße, deswegen gehen wir irgendwo hin und warten einfach, bis die Scheiße vorbei ist. Und dann kommen wir wieder.
Ja, vor allem aus sozialdemokratischer Sicht. Ja? Eine Gruppe von Eliten auf eine sichere Insel zu schicken, das ist...
Ein paar dramaturgische Überraschungen hält das Stück ab hier allerdings bereit, was den Spielspaß deutlich erhöht. Und irgendwann wird klar, das darf man verraten, ohne zu spoilern, dass die Interaktion zwischen den Gästen das Wichtigste an dieser Theatererfahrung sein wird.
Herzlich willkommen in der letzten Phase. Sie haben nun Zeit, sich untereinander auszutauschen. Dann müssen Sie sich entscheiden, welchem Team Sie Ihre letzten Münzen geben möchten.
Das kann genau. Wer hat grau gewählt? 1, 2, 3. Und wer hat rot gewählt? Eine. Also drei Münzen für Grau und wir haben eine für Rot.
Am Ende werde ich in der virtuellen Runde in einige glückliche Gesichter schauen. Das wird vor allem daran liegen, dass man knapp 2 Stunden an einem vergnüglichen Gesellschaftsspiel teilgenommen hat, das die Möglichkeiten der Zoom-Software virtuos einsetzt. Die Auseinandersetzung mit den Ideen der Sozialdemokratie bleibt dabei aber so hohl und floskelhaft wie auf einem SPD-Parteitag. Das ist enttäuschend. Was wird sein?
Der Willy Brandt-Test der Performancegruppe Nesterwahl läuft noch bis zum 28. August täglich um 18 und 21 Uhr beim Sommerfestival der Hamburger Theaterfabrik Kampnagel. Teilnehmen können auch Sie, wenn Sie einen Computer besitzen und die kostenlose Software Zoom herunterladen. Tickets gibt's auf kampnagel.de.